Playback. Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe hört ihr den Vortrag von Südbaden nach Spanien. Widerstand aus der Region mit Armin Bannwart und Dirk Metzeler vom Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte. Sie sprachen am 12. Mai 2018 auf Einladung von Radio Dreieckland im Rahmen der Ausstellung Banditi e Ribelli, die italienische Resistenza 1943 bis 1945.
Also wir sind eben seit 1987 an dem Thema dran. 89 haben wir im Rahmen der Waldkircher Kulturtage eine Broschüre über die Blut- und Bodenbilder im Waldkircher Rathaus veröffentlicht. Das war damals auch eine relativ schwierige Angelegenheit, da Unterstützung zu bekommen, auch an diesen Kulturtagen überhaupt teilzunehmen. Wir waren da eher unerwünscht. Auch war zu dem Zeitpunkt der Zugang zu Archiven eine relativ schwierige Angelegenheit. Also wir haben von einigen Archiven im Elster insbesondere von den Bürgermeistern Schreiben bekommen, dass sie uns nicht in ihre Archive lassen, da wir den Gemeindefrieden gefährden würden mit unseren Forschungsarbeiten. Das ist einfach so, um ein bisschen den Hintergrund zu zeigen, unter welchen Bedingungen wir da gearbeitet haben. Das hat sich aber eigentlich mittlerweile schon stark geändert. 1995 haben wir den ersten Stadtrundgang zum Waldkirchen Nationalsozialismus gemacht. 1996 haben wir unser Buch veröffentlicht, Widerstand und Verfolgung in Südbaden. Ebenfalls die gleichnamige Ausstellung gezeigt. 2001 gab es dann eine Neuauflage, eine erweiterte Neuauflage mit einigen zusätzlichen Forschungsergebnissen. Dann haben wir 2013 wieder mit unseren Stadtrundgängen wieder aufgenommen, mit eigentlich relativ großem Erfolg. Die haben wir seit her jährlich gemacht. Was wir jetzt dieses Jahr neu machen werden, ist ein digitalen Stadtrundgang, der sich insbesondere an jüngeres Publikum richten soll, an ein sogenannter Actionbound, wo wir mit Smartphones und Tablets arbeiten. Dann können Leute QR-Codes scannen und das dann interaktiv. Also den werden wir am 2. Juni in Waldkirch vorstellen. Was machen wir noch? Wir sind im Moment noch engagiert zum Thema Kriegerdenkmal in Kollnau. Wie kann man das umgestalten? Wie kann man da weiterverfahren? Wie kann man dafür sorgen, dass die Diskussion bleibt? Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das ist 1935 gebaut worden. Das ist wirklich NS-Propaganda pur. Steht bis heute da so. Und da sind wir eben dran, das zu verändern. Also abreißen kann man es nicht, weil es unter Denkmalschutz steht. Ja, ich würde dann auch gleich an den Armin übergeben.
Okay, wir freuen uns natürlich, dass wir eingeladen worden sind von Radio Dreieckland, ja, um was ein bisschen zum Widerstand sagen zu können. Und zu überlegen, wie gehen wir eigentlich an die Geschichte ran? Das ist gar nicht so einfach. Hier seht ihr, jeder wird es kennen, Guernica von Picasso. Damals im Spanischen Bürgerkrieg waren ungeheuer viele Ereignisse, es gab ungeheuer viele Widersprüche, die sind bis heute nicht, sage ich mal, alle geklärt. Man kann sehr viel darüber diskutieren und es waren auch sehr viele Leute beteiligt. Und wenn man einen Einstieg nimmt, wer denn aus der Region Widerstand geleistet hat, dann hat schon 1985 der Manfred Wolf mal eine Liste aufgestellt, die Opfer des Nationalsozialismus mit über 60 Monaten Haft in Südbaden. Da ist zum Beispiel Josef Höhl, der Karl Sprecher, der Walter Krebs aus Freiburg dabei. Es sind Leute dabei aus Singen, Gaggenau, Rastatt. Wir haben den Jakob Treffeisen. Wahrscheinlich sagen euch diese Namen nicht mehr sehr viel, aber die waren fast alle später in der VVN aktiv, die überlebt haben. Und vielleicht kennt sie die oder kannte sie jemand auch persönlich. Wir haben dann gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, da einfach jetzt über alle darüber zu gehen und zu jedem was zu erzählen. Wir suchen uns exemplarisch ein paar Personen raus, mit denen wir durch die Geschichte ziehen können. Und natürlich, wenn man aus Waldkirch kommt, dann ist klar, wer man da nimmt. Das ist im Wesentlichen dann der August Stöhr. Das ist das Buch, das damals der Manfred Bosch 1985 rausgegeben hat, als die Freiheit unterging. Das ist eigentlich immer noch lesenswert. August Stöhr. Oder von seinen Freunden Gusti genannt. Der war 1918 in Russland. Geboren wurde er 1888 in Siegelau, war dann später in Waldkirch, hat eine Ausbildung gemacht zum Zimmermann und ist im Rahmen seiner Ausbildung, wie es damals üblich war, durch ganz Europa gereist.
war in Osteuropa, war in Frankreich, hat dort seine Erfahrungen gesammelt und war relativ frühzeitig schon, sage ich mal, aktiv politisch. 1910 wurde er SPD-Mitglied, hat sich dort engagiert und er hat natürlich dann auch den Ersten Weltkrieg mitgemacht, also 1888 geboren, 1914 dann eingezogen
und verschiedene Stationen dort schon gehabt. Hier sind wir jetzt 1917, zu dem Zeitpunkt war, sage ich mal, Gusti Stöhr in Omsk. Wenn jemand weiß, wo Omsk liegt, wird es auf der Karte erkennen können. Das ist das damalige russische Zarenreich, oder sage ich mal schon nach der Revolution. Omsk liegt hier. Aber das ist quasi mitten in Sibirien. Wie kam er denn dahin? Jetzt vor 100 Jahren, 1918, Ende Ersten Weltkriegs, Frieden von Brest-Litovsk unterzeichnet. Mehr oder weniger Kapitulation Russlands vor Deutschland. Später dann, das war im März, im November, war die Revolution. Kaiserin II. Hat abgedankt. Die Demokratische Republik ist ausgerufen worden vom Scheidemann und die Sozialistische Republik ist ausgerufen worden vom Karl Liebknecht. Dann gab es danach die Einrichtung der Volksbeauftragten und am 11. November gab es das Waffenstillstandsabkommen mit den Westmächten in Compiègne in Frankreich, die Kapitulation des Deutschen Reiches. August Stöhr war zu dem Zeitpunkt, nachdem er im Ersten Weltkrieg in verschiedenen Kompanien war, ist verwundet worden, ist dann wieder eingesetzt worden an der Ostfront, wurde gefangen genommen von den zaristischen Truppen. Und die haben ihn dann nach Sibirien gebracht. Unterdessen war die Oktoberrevolution. Und im Rahmen der Oktoberrevolution sind dann die deutschen Gefangenen gefragt worden, ob sie denn nicht auf Seiten der Bolschewiki mitkämpfen möchten. August Stöhr hat sich den Bolschewiki angeschlossen. Da war er dann in Omsk und hat mehr oder weniger bis 1920 gegen die weißrussischen Garden gekämpft. Da ist er mehr oder weniger auch politisch geprägt worden, würde ich mal sagen. Das hat er nämlich sein ganzes Leben dann immer vergessen können. Er selber hat auch über die Zeit mal berichtet, ich zitiere gerade, als im Februar 17 der Zarismus gestürzt wurde, hörte für uns die Zwangsarbeit auf und ich kam mit einem Transport nach Omsk in Westsibirien. Hier wurden wir nicht mehr als Gefangene behandelt, sondern wir hatten jetzt relative Freiheit. Zwar waren wir noch im Lager untergebracht, konnten uns aber frei bewegen. Ein Stück der in Russland neu erwachten demokratischen Freiheit färbte auch auf uns ab. Wir konnten uns organisieren und die Zivilbevölkerung verbrüderte sich mit uns. So erlebten wir die Oktoberrevolution, die wir lebhaft begrüßten. Denn nun hofften wir, bald nach Hause zu kommen. Ich erinnere mich noch der riesigen Mai-Demonstration von 1918 in Omsk, an der sich die Roten Garden, die Arbeiter, Bauern und viele Kriegsgefangene beteiligten. An diesem Tag ging schon das Gerücht um, dass die Truppen der tschechischen Legion, die im Krieg auf russischer Seite gegen Österreich gekämpft hatten und noch schwer bewaffnet in ihren Transportzügen auf der Strecke Tscheljabinsk-Krasnojarsk lagen, sich gegen die Sowjetregierung erheben wollten. Man schätzte sie auf 60.000 bis 80.000 Mann, eine respektable Macht, wenn sie sich zur Konterrevolution schlagen sollten, die überall im Lande ihr Haupt erhoben. Auch Admiral Koltschak setzte sich in Marsch auf den Ural zu. Darum wurde auf dieser Mai-Demonstration die Forderung erhoben, Arbeiter bewaffnet euch. Und man warb lebhaft für den Eintritt in die Rote Armee, auch unter den Kriegsgefangenen. Das könnt ihr übrigens nachlesen, auch in dem Buch von uns, was wir mal herausgegeben haben. Das ist dieses Widerstand und Verfolgung in Südbaden. Da haben wir noch einige Exemplare. 1921, da kam er dann wieder zurück nach Deutschland, trat dann später in die KPD ein und hat in den 20er Jahren politische Arbeit geleistet.
Ich will einen kleinen Sprung machen, die 20er und 30er Jahre. Wir springen jetzt dann gleich ins Jahr 1933, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Aber ich will im Prinzip noch zwei Personen vorstellen, die damals auch im Wahlkrieg aktiv waren. Das eine ist der Franz Pfeiffer. Der ist 1912 geboren worden und war dann 1932 politischer Leiter im KJVD in Waldkirch. Und das Interessante ist, dass er und sein Bruder, der Fritz Pfeiffer, sowie auch noch ein weiterer, der auch im sozialistischen Jugendverband aktiv war, der Hans Dezulian, die haben sich öfters getroffen in Waldkirch und haben da auch mit August Stöhr diskutiert. Und wie das halt so ist, man diskutiert da gerade in der Zeit sehr, sehr viele politische Dinge. Und damit als hoffentlich nicht ganz verwirrt werdet, bringe ich noch die vierte Person ins Spiel. Das ist der Erwin Kunz. Weiß nicht, ob jemand aus Freiburg den noch kennt. Der Erwin Kunz ist 1878 in Heidelberg geboren und er trat 1897 der Deutschen Friedensgesellschaft bei. Er hat Jura studiert, also eigentlich was zu der Zeit Besseres, nicht unbedingt Arbeiterbewegung. Hat aber immer Kontakt zu den Leuten aus der Arbeiterbewegung gehabt. Er hat dann mal 20.000 Goldmark geerbt. Die hat er in ein Projekt gesteckt, Freistudentenheim. Das hat er gestartet zur, Zitat, Entbarbarisierung des Studentenlebens. 1907 hat er was geschrieben, ein Traktat über das Idealwahlsystem. Da geht es eigentlich darum, dass jeder das gleiche Recht hat zu wählen, die Stimmen gleich zählen. War ja damals nicht so. Da war unterschiedlich, je nach Stand, das ist unterschiedlich gezählt. Er hat dann am 18. April 1915 einen Aufruf gegen den Krieg geschrieben und den Kriegsdienst verweigert. Erwin Kunz war einer der wenigen, der wirklich im Ersten Weltkrieg schon den Kriegsdienst verweigert hat. Und das war damals eigentlich eine Tat, für die er vor das Kriegsgericht hätte kommen sollen. Ist er nicht. Die haben ihn dann quasi für verrückt erklärt und weggesperrt. Er kam dann in die Nervenheilanstalt. Der Erwin Kunz hat dann in den 20er Jahren auch in Waldfeld gelebt, hat dort seine Frau kennengelernt, die Carla Kaiser, später Carla Kunz. Als er, sag ich mal, die Mitglieder, die im oberbadischen Aufstand verurteilt wurden, verteidigt hat. Und er und die Pfeifers und auch der Stöhr, die haben damals in Waldkirch Diskussionsrunden geführt. In seiner Anwaltskanzlei. Man kann sich da vielleicht vorstellen, was für interessante Sache die da besprochen haben. Er eigentlich als Pazifist tritt dafür ein, dass man friedlich revolutioniert. Und die anderen mit ihrer eigentlich eher kämpferischen Linie gehen dann in die Richtung, ja, es geht halt wahrscheinlich nicht ohne Waffen. Proletarische Revolution. Sehr viel Gesprächsstoff, sehr viel ganz interessante Sache, die man da rauskriegt. Und ja gut, leider, die Ehe dann mit seiner Frau ging dann wohl auch an diese politische Streitigkeit ein bisschen kaputt. Seine Frau später dann, 1933, war sie eine der ersten, die verhaftet wurde in Waldkirch und in Schutzhaft kam, kurzzeitig. Sie ist auch nochmal 1944 verhaftet worden, beim Putsch gegen Hitler. Also auch eine ganz interessante Geschichte, die wir jetzt aber hier leider nicht vertiefen können, dazu fehlt uns die Zeit. Der Erwin Kunz selber ist 1934 nach Freiburg gegangen und war dort eigentlich auch noch immer aktiv, hat sich auch öffentlich gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen, konnte dann aber noch später als Rechtsanwalt arbeiten, aber letztendlich wurde ihm dann auch, ja, wie heißt es so, hat er quasi Berufsverbot bekommen und hat dann 1945 dann wieder bei der Entnazifizierung mitwirken können. Gestorben ist er 1977 hier in Freiburg. Er hat in den Faulerhäusern gewohnt und war dort auch die ganze Zeit darüber engagiert, gerade für den Pazifismus. Aber witzigerweise auch im Schachclub Freiburg. Der war immer ein großer Schachspieler. Jetzt sind wir bei 1933. Die Nationalsozialisten haben sofort, nachdem sie an die Macht gekommen sind, Konzentrationslager aufgebaut. Und viele dieser Konzentrationslager, im Wesentlichen war es am Anfang die drei großen in Baden, Ankenburg, Goldberg und Kislau. Da sind auch damals schon viele der späteren Spanienkämpfer inhaftiert worden. Und es ist ja im Prinzip relativ schnell gegangen, 1933. Am 7. März wurde schon die KPD verboten. Dann gab es das Ermächtigungsgesetz am 23. März. Die SPD ist am 22. Juni verboten worden. Witzigerweise, einen Monat später, dann gab es das Konkordat mit dem Vatikan. Und am 19. Oktober ist Deutschland aus dem Völkerbund ausgetreten. Parallel dazu sind auch schon die erste Verhaftung erfolgt. Jetzt macht ihr die Erfahrung.
Genau, also zentrales Thema bei uns ist der sogenannte Waffenfund im Kastelwald. Das ist aus zwei Gründen. Zum einen treffen hier verschiedene Personen, die also ab diesem Punkt dann emigrieren. Das ist eigentlich das Ereignis, wo zum Beispiel Josef Ketterer, Josef Weiß und August Stöhr aus Waldkirch fliehen. Zum anderen war das eigentlich so der Startpunkt für unsere gesamten Forschungen. Also wir hatten da einfach einen Zeitungshinweis gefunden, dass es da Waffen gefunden wurden und sind der ganzen Sache nachgegangen. Irgendwann hieß es dann, die Akten sind nicht verfügbar. Wir sind dann eigentlich auch nicht weitergekommen. Und dann aber kam die Wiedervereinigung und auf einmal waren diese Akten verfügbar, da die in den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen gelegen sind. Also da sind wir dann extrem weitergekommen, was sonst eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Ganz kurz, am 13. Juni 1933 wurden im Kastelwald, direkt am Bahnhof in Waldkirch, zwei Karabiner, eine Handgranate und 46 Sprengkörper gefunden. Kurz darauf wurde sofort eigentlich Fritz Pfeiffer verhaftet. Der wurde sofort damit in Zusammenhang gebracht, verschiedene andere auch. Er hat sich später herausgestellt, er hat wohl diese Kiste, in der die Waffen waren, verlötet. Er wurde dann später aufgrund dieses Ereignisses zu 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Insgesamt hat es in Waldkirch große Durchsuchungsaktionen durch SS, SA und Polizei gegeben. Das ist also schon sehr, sehr früh gestartet und vor allen Dingen nicht nur die reguläre Polizei, sondern wirklich SS und SA schon. Einen Tag, also am 14. Juni, ist unter anderem August Stör geflohen. Der ist mit der Hilfe von der Emilie Walz nach Basel geflohen. Josef Ketterer ist auch über das Elsass nach Basel geflohen. Und Josef Weiß ist dann auch an dem 14. Juni nach Frankfurt geflohen. Also diese drei Personen werden uns jetzt nachher noch relativ umfangreich begleiten. Und da beginnt eigentlich an diesem 14. Juni quasi das Exil vor den Rhein. Und das führt dann über die Schweiz, über Frankreich bis Spanien.
Jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren, wenn es ein paar Brühe gibt. Wir waren bei einem Konzentrationslager. Hier sieht man das Denkmal für das Konzentrationslager am Heuberg. Das ist in Stetten. Da gibt es jetzt inzwischen so eine Art Mahnmal dafür. Wir springen ein Stück weiter, nach 1936.
Im Prinzip hat eigentlich die KPD sofort auf die Machtergreifung der NSA reagiert. Die haben im Prinzip eine Widerstandsstruktur aufgebaut aus einer Auslandsleitung mit verschiedenen Auslandsstationen und jeweils an den Orten Fünfergruppe, die untereinander in Kontakt waren. Gruppe, die eigentlich, über Vermittler oder Vermittlerinnen miteinander geredet haben und sich untereinander eigentlich namentlich gar nicht gekannt haben zum Schutz. Und dieses Widerstandsnetz, das hat versucht, in erster Linie mal über Aufklärung eine Art Widerstandsstruktur aufzubauen.
Hier sieht man jetzt, leider etwas unscharf, wie sich das mehr oder weniger top-down aufgebaut hat. Wir hatten eine Grenzstelle in Basel, die mehr oder weniger von außen dieses ganze Widerstandsnetz in Südbaden geleitet hat. Es gab dann eine Zelle in Weil am Rhein, in Lörrach, in Freiburg auf jeden Fall, auch in Waldkirch und auch in Grenzach. Und diese Zelle habe dann mehr oder weniger das Material, was ich bekommen habe aus Basel, über diese sogenannte Reichskurierlinie ins ganze Deutsche Reich verteilt, bis nach Berlin. Karlsruhe, Mannheim, München und Berlin.
Hier sieht man tatsächlich, welche Leute auch in diese Widerstandsgruppen mit beteiligt waren. In Freiburg haben wir den Holzke, den Keller, Klappenbach, Mübling, die eigentlich die Keller, fast die gesamte Familie, weil er dem Widerstand, ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr noch die Inge Kaufmann, die Tochter von den widerständischen Keller, und war hier sehr engagiert in der VVN, BDA, über lange Jahre hinweg, mit ihrem Mann, dem Hans Kaufmann. Das sind jetzt mehr oder weniger die Leute, die hier aufgeführt worden sind. Die in einer großen Verhaftungswelle 1936 praktisch von der Gestapo verhaftet worden sind. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber durch diese Struktur der Fünfergruppe, die so organisiert war, konnte natürlich dann im Prinzip, es hat schon funktioniert mit dem Schutz, bedingt. Hat aber auch dazu geführt, dass ab 1936 mehr oder weniger dieser Widerstand erlahmt. Also die ganze Gruppenstruktur ist zerschlagen worden. Es war eigentlich nicht mehr möglich, da das so weiterzuführen.
Die Grenzstelle in Basel, da war der Grenzstellenleiter, der hat den Decknamen Stefan gehabt, das war der Hans Fietko. Es gab einen Instrukteur, den Fritz Koch, der ist öfters nach Freiburg gefahren.
Und es gab mehr oder weniger die Person, die für die Abwehr damals zuständig war, das war wieder der August Stör. Der ist nämlich 1933, musste er gleich emigrieren, ist nach Basel und hat dort in der Grenzstelle mitgearbeitet. Und das hat er gemacht bis 1936, bei dem großen Bruchpunkt Spanien. Gucken wir uns noch an, der Grenzstellenleiter, Hans Fietko, der ist später dann nach Mexiko emigriert. Ja, jetzt müssen wir vielleicht zu der ganzen Westemigration noch ein bisschen was sagen. Über die gibt es eigentlich relativ wenig in der Forschung. Sie war eigentlich unterm Stalin nicht sehr gelitten.
Zu der damaligen Zeit war es ja tatsächlich so, dass auch schon die Schauprozesse stattgefunden hatten. Und ein weiterer Widerspruch, den man eigentlich bis heute nicht aufgearbeitet hat, ist, wie sind eigentlich die Widerständischen mit dieser Situation umgegangen? Also nach Russland wollte sie nicht, weil dort sehr viel der KPD oder der Mitglieder der KPD aus Deutschland auch unter Anklage gestellt worden sind teilweise. Und irgendwo anders hin emigrieren konnte sie auch fast nicht. Und später dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Westemigration ein bisschen unter den Tisch gefallen. So, das ist das Lesetor in Basel, ganz in der Nähe war das Arbeiterheim, da war die Zentrale der KPD, von der aus der Widerstand organisiert worden ist. Was natürlich auch nicht verschweigen darf, die SPD hat jetzt nicht in der Form diesen offensiven Widerstand geleistet. Sie hat aber auch Widerstandsorganisationen aufgebaut innerhalb der SOPADE. Und hier sieht man die SPD-Struktur oder die SOPADE-Struktur. Und vielleicht sagt euch das noch was, der in Freiburg war der rote Schutzpunkt aktiv unter dem Namen Brigade Karl Liebknecht. Und da sind auch ein paar Leute drunter, die vielleicht noch bekannt sind, also Emil Dietsche, Rupert Reindl, Hans Schönberger, Alfred Gebhardt und Franz Hauri. Ich glaube nach Franz Hauri ist sogar noch eine Straße benannt hier in Freiburg, wenn mich alles täuscht. Und da gab es dann auch Versuche der Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Organisationen, von KPD und SOPADE. Es gibt zwei Flugblätter, die verteilt worden sind, auch in Freiburg, von denen noch Exemplare praktisch diesen Krieg überlebt haben und die man so ein bisschen exemplarisch nennen kann. Das eine ist das Schluss mit dem Terror, so ein doppelseitiges Flugblatt. Wer da unterzeichnet hat, das ist die Rote Hilfe, das ist die Sozialdemokratische Partei und der Rote Schutzbund Brigade Karl Liebknecht. Und es gibt das Flugblatt an alle Arbeiter und Werktätigen von Mittel- und Oberbaden. Da haben wir wieder die Rote Hilfe, die SPD, die KPD und wieder der Rote Schutzbund. Und die sind 1935 hier im Raum Freiburg verteilt worden. Also mit dem 30. Januar 1933 hat in der deutschen Arbeiterbewegung eine neue Epoche begonnen. Die tiefe Krise des Kapitalismus in Deutschland erforderte eine Änderung seiner Herrschaftsmethoden. Die Weimarer Republik, in der die Bourgeoisie ihre Diktatur unter demokratischem Deckmantel ausübte, musste der brutalen Diktatur Platz machen. Alle Rechte und Einrichtungen der Arbeiterschaft wurden zerschlagen, ihre Organisation verboten und verfemt. Zehntausende aufrechte Arbeiter wurden hingemordet, gefoltert, in Zuchthäuser und Konzentrationslager geworfen. Heute erkennen die werktätigen Massen bereits immer klarer, dass ihnen das Dritte Reich des Finanzkapitals nicht Freiheit und Brot, sondern noch tiefere Knechtschaft und Not gebracht hat. Immer deutlicher wird, dass Hitler-Deutschland in die Katastrophe, in ein neues imperiales, imperialistisches Gemetzel führt.
So.
Weltgemetzel.
Gut, ich glaube, brauchst du nicht weiter vorlesen oder sowas. Ihr findet diese zwei Flugblätter auch in den Büchern, wenn es interessiert, könnt ihr es da angucken.
Wie waren denn dann die Verteilungswege? Wie haben die Flugblätter unter die Leute gebracht?
Über diese Fünfergruppe, mehr oder weniger. Also die wurde da praktisch zentral in Freiburg angeliefert und dann an die einzelne Gruppe weitergegeben. Und die haben sie dann eigentlich auch nur entweder an Orte ausgelegt, oder halt vertrauenswürdige Personen weitergegeben.
Vielleicht auch ganz kurz, im Wesentlichen kam das Material eigentlich aus Basel. Warum Basel? Das war eigentlich so die zentrale Drehscheibe für den Widerstand. Dort gab es eigentlich relativ gute Möglichkeiten, das Material über die Grenze zu bringen. Zum einen durch den badischen Bahnhof, der Grenzbahnhof, der sich auf Schweizer Territorium befindet. Also dort gab es auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Schweizer Eisenbahnern und den Deutschen. Das war dort relativ einfach. Dann auch der Rheinhafen. Hat er gute Möglichkeiten gewonnen. Dann hat man in Basel auch relativ die Grenzstelle. Zusätzlich gab es in Weil eine Gruppe, in Lörrach eine Gruppe und in Grenzach eine Gruppe von der KPD. Also da war man sehr, sehr eng vernetzt. Auch durch das Eisenbahnbetriebswerks in Weil-Haltingen war die Arbeiterbewegung relativ stark und da gab es relativ enge Beziehungen zur Arbeiterbewegung in Basel, wodurch die Schriften dort in Basel gedruckt wurden und dort über die Grenze transportiert wurden. Also es gab da verschiedenste Ansätze, zum Beispiel hier Dr. Oettings etwas Puddingpulver wurde verwendet. Die Verpackung hat wirklich original ausgesehen und da haben sich dann Flugblätter drin befunden. Also oft wurde das Material eben über die Eisenbahn transportiert. Also es war gut, viele andere Möglichkeiten gab es nicht und dadurch, dass es eigentlich Basel
Und weil ein zentrales Drehkreuz war, hat es natürlich ziemlich gute Möglichkeiten geboten, auch später im gesamten Reich die Tagesschriften zu transportieren.
Darunter stehen Zitate, Reden, Lebensgeschichten, Adolf Hitler, Hermann Göring und so weiter. Und dann war das Widerstandsmaterial dann da drin. In Zürich, da gibt es praktisch so ein Archiv, das sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst. Und da sind dann auch die Sachen. Ich habe gedacht, nein, was macht er jetzt? Das macht er irgendwie so.
Also dieser Materialtransport hat ungefähr so bis 1936 eigentlich funktioniert. Und dann, als diese Gruppen aufgerollt wurden, dann ist es eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen. Das war eigentlich so der Zeitraum. 3 Jahre lang hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Da wurden auch wirklich sehr, sehr große Mengen an Material eben bis Berlin, Mannheim und so weiter über diese Linie, über diese Rheinschiene transportiert. Also es ist schon von dem her eigentlich eine enorme Leistung. Auch wenn man die Unterstützung durch die Schweizer Arbeiterbewegung, das war ja auch nicht gerade ungefährliche Angelegenheit. Also ich meine, die sind ja auch oft nach Freiburg gekommen, haben das Material überbracht. Also da gab es auch eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Arbeiterbewegung, die auch oftmals den Druck finanziert hat. Und die Unterstützung ist da eben sehr, sehr eng gelaufen.
Spanischer Bürgerkrieg war schon oft ein Thema hier in Freiburg. Es gab auch schon mehrere Veranstaltungsreihen. Da weiß ich nicht, wo man da ansetzen soll. Ich versuche einfach mal kurz einzuleiten, worum es da eigentlich geht. Im Jahr 1931 wurde die Spanische Republik ausgerufen. Nach den Erfolgen von Republikanern und Sozialdemokraten bei den Gemeindewahlen flüchtete König Alfons XIII. Bis 1933 gab es immer wieder Streiks und Landbesetzungen, da die neue republikanische Regierung keine Bodenreform durchgeführt hatte. Ebenso wenig wurde die Armeeführung angetastet. Bereits 1932 versuchten Militärs zu putschen. Bei Neuwahlen im November 1933, bei denen die anarchistische Organisation FAI und CNT zum Boykott aufriefen, erhielt die Rechtsparteien die Mehrheit der Stimmen. Die neue Regierung versuchte nun, die von den ersten republikanischen Regierungen durchgeführten Reformen im Sozialbereich gegen den Widerstand der Bevölkerung wieder rückgängig zu machen. Im Oktober 1934 wurden 3 Vertreter der CEDA, das ist die Spanische Konföderation der Autonomen Rechten, zu Ministern berufen. Diese hatten einen Generalstreik zur Folge. In Asturien leiteten die Arbeiterinnen bewaffneten Widerstand gegen die Machenschaften der Rechtsregierung. Es wurden Räte gebildet. In Asturien die Regierung beauftragte Generalstabschef Franco mit der Niederschlagung des Aufstandes. 3000 Arbeiterinnen wurden getötet, über 30.000 Personen wurden inhaftiert. Zu den Neuwahlen im Februar 1936 bildet sich ein Volksfrontbündnis aus Liberalen, Sozialisten, Kommunisten und Trotzkisten. Wichtigste Forderungen der Volksfront waren unter anderem die Amnestie für politische Gefangenen, Lohnerhöhung, Wiederherstellung der demokratischen Rechte. Diesmal riefen auch die Anarchisten zur Wahl einer der linken Parteien auf. Die Wahl endete mit einem klaren Sieg der Volksfront. Die ersten Ministerpräsidenten dieser Regierung waren der spanische Manuel Azana, 1936 bis 1939, und die Regierung war bürgerlich-liberal. Und gegen diese Regierung sind dann die Militärs aufgestanden und haben von Mallorca aus mit General Franco versucht, militärisch die Republik niederzuschlagen. Und diese Putschisten sind dann relativ auch auf innerspanischen Widerstand gestoßen. Nachdem praktisch die ersten Truppen gelandet sind, hat sich sofort in ganz Spanien eine Widerstandsbewegung gebildet. Die republikanische Regierung hat zum Eintritt in die republikanische Armee aufgerufen und es gab auch erst einen internationalen Widerstand. Mehr oder weniger wurde dazu aufgerufen, die Spanische Republik mit zu verteidigen. Und aus allen Ländern Europas kamen Freiwillige nach Spanien, auch aus den USA kamen Freiwillige nach Spanien, die sich den sogenannten internationalen Brigaden angeschlossen haben. Diese internationalen Brigaden haben auf der Seite der spanischen Armee gekämpft und sind dann praktisch auch gegen die Franco-Truppen eingesetzt worden. Und heute ist es so, dass inzwischen in Spanien eigentlich anerkannt ist, dass die internationalen Brigaden gekämpft haben. Es gibt hier auf dem Friedhof von Madrid
eine Gedenkstelle für die Mitkämpfer in der internationalen Brigade. Das waren so heute, man weiß nicht genau, zwischen 40.000 und 50.000 insgesamt. Und
heute ist es auch so, dass die spanische Regierung mehr oder weniger den noch Überlebenden, da gibt es wahrscheinlich keinen mehr, aber die können sogar die spanische Ehrenbürgerschaft beantragen.
Also die haben es 96 bekommen, also gab es so 60-Jahr-Feierlichkeiten, haben die, sind auch relativ viele angereist noch, die noch nach Madrid geflogen sind und die haben dann alle die spanische Staatsangehörigkeit bekommen als Anerkennung.
Umgekehrt muss man sagen, war es so, dass die Franco-Truppen sofort eigentlich auch Unterstützung bekommen haben, aber nicht eigentlich von irgendwelchen freien Regierungen, sondern von Hitler-Deutschland und von Mussolini. Die haben den Truppen zur Verfügung gestellt, hauptsächlich die Italiener. Aus dem damaligen Deutschen Reich kam die Luftunterstützung. Wahrscheinlich erinnert sich jeder noch an Guernica. Das war die erste Aktion, mehr oder weniger, die damals von dieser sogenannten Legion Condor durchgeführt worden. Und diese baskische Stadt ist in Grund und Boden gebombt worden. Man sieht hier noch so einen Rest von der Kirche. Und es war mehr oder weniger die erste groß angelegte militärische Aktion, die Hitler-Deutschland damals durchgeführt hat in Spanien. Und diese Legion Condor, die ist dann später eigentlich immer noch hochgelobt worden. Von den Spanienkämpfern war eigentlich groß die Rede. Ja, man schätzt so, dass ungefähr auf Seiten der Legion Condor 30.000 Wehrmachtsangehörige gekämpft haben und auf Seiten der italienischen Truppen waren es 120.000 bis 150.000. Wenn man sich das Verhalten der anderen europäischen Länder anguckt, die haben sich mehr oder weniger neutral verhalten, haben nichts getan. England und Frankreich haben mehr oder weniger sich da nicht eingemischt, die USA auch nicht. Es kam allerdings etliche auch aus den USA, die dann zu den internationalen Brigaden gegangen sind. Die haben dann in den, damals waren es dann das Linken-Bataillon gekämpft. Die Bataillone der internationalen Brigade sind meistens nach, berühmten Persönlichkeiten benannt worden. Eben Linken-Bataillon, es gab das Thälmann-Bataillon, es gab Weimler, es gab das Tschapajew-Bataillon. Und Tschapajew war ja jemand, der, der im russischen Bürgerkrieg auf Seiten der Bolschewiki gekämpft hat und der war auch damals in Sibirien. Im Tschapajew-Bataillon, das war ein bisschen was ganz Besonderes, weil da hatten sich, Leute aus 21 Nationen wiedergefunden, unter ihnen auch August Stör. Der wurde dann sogar mal Kommandeur vom Tschapajew-Bataillon. Bevor wir jetzt vielleicht dieses ganze oder kurz durch die Geschichte von dem spanischen Bürgerkrieg durchgehen, wer sich ein bisschen mit dem ganzen Hintergrund befassen will, der sollte Peter Weiß lesen. Die Ästhetik des Widerstandes. Das ist eines der besten Bücher, die es gibt, über diese Widersprüche, die damals geherrscht haben und über den Umgang dieser Widersprüche, über die ganze Zeit hinweg. Und ein Großteil aus der Ästhetik des Widerstandes beschäftigt sich auch mit der Zeit des spanischen Bürgerkrieges und mit dem Widerstand in Hitler-Deutschland. Da sind wir jetzt in Albacete 1936. Ihr seht da in der Mitte Gusti Stör, das ist Hans Maas, die weiteren Mitglieder des Tschapajew-Bataillons. Also muss schon sagen, die republikanische spanische Armee war im Gegensatz eigentlich zu den Franco-Truppen hoffnungslos unterbewaffnet. Die haben eigentlich großartig nie eine Chance gehabt. Und nacheinander fielen dann auch die Gebiete, die da waren, als erstes das Baskenland, später dann Barcelona und ganz am Schluss auch Madrid. Und es ist natürlich auch für die Leute, die da gekämpft haben, schwierig gewesen, weil wir hatten auch mit einem Bekannte vom August Stör oder sogar Befreundete vom August Stör, dem Rudolf Spirandio, noch reden können. Der hat in den 90er Jahren noch in Stuttgart gelebt und er hat immer gesagt, es war so irrsinnig für ihn. Sie haben eigentlich immer für den Frieden gekämpft und dann musste irgendwann eine Waffe in die Hand nehmen und wollte es eigentlich gar nicht.
Und das hat jetzt nichts unbedingt alles, was Heroisches. Also man muss sich vorstellen, die Leute, die auch da mitgekämpft haben, ich glaube im Durchschnitt in die internationale Brigade waren die 28 Jahre oder sowas, da waren auch noch relativ viel jüngere Leute drunter, die emigriert sind und halt dann nur die Möglichkeit gesehen haben, gegen den Faschismus einzutreten, indem sie die Spanische Republik mitverteidigen. Aber mit der Waffe in der Hand wollte ich das alles nicht unbedingt tun. War aber keine andere Möglichkeit. Ja, es ist Krieg. Also im Spanischen Bürgerkrieg selber gab es auch noch sehr viel, auch auf der republikanischen Seite, sehr viel Widersprüche. Vielleicht hat es noch jemand im Kopf, diese Auseinandersetzungen zwischen eigentlich eher der kommunistischen Fraktion, dann den Trotzkisten, der PUM und auch gerade den Anarchisten, die am Anfang CNT waren. Es gab ja auch das berühmte Druti-Bataillon, wo hauptsächlich die Anarchisten gekämpft haben. Diese Widersprüche haben natürlich auch nicht unbedingt dazu geführt, dass die Verteidigung besser organisiert werden konnte. Im Buch von Peter Weiß kommt es auch böse vor, diese ganze Widersprüchlichkeit. Die Spanische Republik hat eigentlich sehr viel Unterstützung von Intellektuellen und von Künstlern auch bekommen. Da gab es eine riesige Bewegung eigentlich auf der ganzen Welt, die dafür plädierte, die Spanische Republik zu verteidigen. Aber letztendlich war dann 1939 eigentlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg der Spanische Krieg zu Ende. Und Franco hat dann seine Diktatur ja noch bis 1975, war es glaube ich, aufrechterhalten können. Die ersten deutschen Urlauber kamen dann wieder in die 50er Jahre. So, die Interbrigade sind aufgelöst worden und die Leute hatten eigentlich keine andere Möglichkeit, als nach Frankreich zu flüchten dann. Die Nähe rüber nach Frankreich. Was macht Frankreich? Sie errichtet die erste Auffanglager für die Spanienkämpfer. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Fürs, direkt hier hinter Pyrenäe und Vernet. Und dann gab es Frauenlager noch in Rüsselgestalt und Saint-Cyprien-Argelès. Zu dem Zeitpunkt war Frankreich noch nicht besetzt. Der Zweite Weltkrieg lief noch nicht, aber schon die Lager standen schon. Gut, Gür werden wir alle kennen, das wurde dann später eigentlich auch das Lager, in das die badischen Juden dann später deportiert worden sind. Und hier haben wir die Lager in der Schweiz. Die Spanier-Freiwilligen, die es in die Schweiz geschafft hatte, sind dann in Basse-Cour, in Olsberg, in Georgia. Und später dann, als Frankreich besetzt war, es gab diesen nördlichen Teil in Paris, der tatsächlich besetzt war. Es gab den südlichen Teil, der vom Vichy-Regime geführt worden ist. Sind sie nacheinander mehr oder weniger ausgeliefert worden ans Deutsche Reich, der Gestapo vergeben worden. Und die haben die Spanienkämpfer dann im Wesentlichen auf die KZs, die es dann im Reich verteilt. Es war so, dass im besetzten Frankreich sich ab 1900, also sag ich mal schon während der ersten Jahre, Zweite Weltkrieg, haben sich in Frankreich dann Gebiete herausgebildet, in denen die Leute fliehen konnten, mehr oder weniger, der sogenannte Maquis, hauptsächlich in Cévennes am Anfang, hat sich dann später ausgebreitet in andere Bereiche. Und ab 1943 gab es dann tatsächlich die französische Resistance, die sich in Frankreich organisiert hat. Und einige der Spanienkämpfer ist es gelungen, sich der französischen Resistance anzuschließen. Dazu sagst du es vielleicht was?
Genau, also wir kommen jetzt vielleicht ganz, ich kürze jetzt einfach ein bisschen ab, zu Josef Weiß, den wir vorhin schon erwähnt hatten, der auch an jedem 14. Juni aus Waldkirchen im Zuge des Waffenfunds in die Schweiz geflohen ist. Genau. Also er ist dann über Frankreich auch nach Spanien, hat dann auch in diesem Tschapajew-Bataillon gekämpft. Im Zuge des Rückzugs der internationalen Brigaden aus Frankreich, aus Spanien, ist er dann 1938 nach Frankreich gekommen, wurde dort auch in Dürr interniert. Die Fachbedingungen haben sich dann ab September 1939 massiv verschärft. Also da wurden im Prinzip eigentlich alle Exilanten in Frankreich interniert, im
mit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Weiß kam dann 1940 in ein Arbeitslager bei Bellac, das ist in der Nähe von Limoges. Dort hat er dann Kontakte zum Marquis bekommen, also eine Art Vorläuferbewegung der Resistance. Ist dann auch aus dem Lager geflohen, wurde dann aber verhaftet und über die sogenannte Rückführungskommission wurde von Vichy Frankreich quasi an Deutschland ausgeliefert. Und ist dann zunächst in Haar nach Karlsruhe Haft gekommen. Später hat ihn die Gestapo übernommen, ihn dann ins Konzentrationslager Dachau überführt. Er hat ziemlich viel mitgemacht, also er hat dann an einem dieser sogenannten Todesmärsche teilgenommen, in dem das Konzentrationslager Dachau nach Tirol evakuiert werden sollte. Er wurde dann aber im April 1945 durch die US-Armee befreit. Aber er war insgesamt also gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen und ist 1970 in Freiburg gestorben. Noch zu einer anderen relativ interessanten Figur, also Josef Ketterer. Der ist auch am 14. Juni 1933 nach Basel geflohen. Ab 1936 ist er in Frankreich, hat dann in Paris die Exilierte betreut, war dort zuständig im Pariser Stadtteil Gentilly für die Immigrantenorganisation, wurde auch 1939 interniert in Frankreich. Er kam in das Lager Le Vernet. Er war ein sehr, sehr aktiver Mensch, hat zweimal versucht auszubrechen. Der dritte Versuch war dann erfolgreich. Wurde dann aber wiederum in Besançon verhaftet. Hat aber hier Kontakt zu gaullistischen Polizisten bekommen. Und die haben dann ihn quasi befreit. Er hat sich dann der Action Secrète angeschlossen. Das war die Gruppe der Gaullisten, also dem gaullistischen Flügel der Resistance. Er wurde dann auch Mitglied der französischen Armee und für ihn war Ende 1944 noch ein Fallschirmjäger-Einsatz über Deutschland vorgesehen, also auch aus Propagandagründen. Was aus ihm genau geworden ist, wissen wir nicht. Also Ende 44, Anfang 45 verliert sich seine Spur, es gibt keinerlei Unterlagen mehr. Also wir wissen eben, dass er in der Resistance war, was da, wie es weiter verlaufen ist, dazu können wir eigentlich nichts sagen. Diese beiden Weiß-Ketterer sind eigentlich wirklich, zeigen eigentlich ziemlich viel an. In ihrem Lebenslauf lässt sich eigentlich sehr, sehr viel nachvollziehen. Von Waldkirch aus über die Schweiz, Frankreich, Spanien. Das ist eigentlich für so eine Kleinstadt wie Waldkirch doch eine relativ erstaunliche Angelegenheit. Man muss dazu sagen, Waldkirch hat ungefähr 5000 Einwohner gehabt. Und die Arbeiterbewegung war jetzt auch in Waldkirch eigentlich nicht wirklich stark. Also wenn sie irgendwo stark war, dann vielleicht eher in Kollnau, das industrieller geprägt war. Wir wissen halt relativ viel über Waldkirch, eben weil wir das Glück hatten, über diesen Waffenfund eigentlich in diese gesamten Netzwerkstrukturen reingekommen zu sein. Anhand der war dann die eine Gruppe nach der anderen quasi entdeckt haben, muss auch sagen, wir konnten eigentlich nur die Gruppen finden, die irgendwo durch die Gestapo enttarnt wurden. Also es hat je nachdem auch wirklich Gruppen noch gegeben, über die wir gar nichts wissen. Weil wenn die nicht enttarnt wurden, gibt es eigentlich auch kaum Möglichkeiten, da was rauszufinden.
Okay. Das sieht also die Übersetzung vom Lebenslauf, die der Josef Ketterer geschrieben hat, ist ganz interessant. Es gab da zwei Blätter, ein Blatt. Das enthielt mehr oder weniger den Grundtext mit Buchstaben drin. Und da gab es ein zweites Blatt, da waren die Buchstaben mit Namen hinterlegt. Und alles, was da rot ist, das sind ursprünglich die Buchstaben in dem Lebenslauf. Und die konnte man dann praktisch eintragen, die Namen. Und so hat man dann den Lebenslauf, den er da für den Geheimdienst verfassen musste, konnte man den praktisch nachvollziehen.
Im Original ist es einmal das hier. Da sieht man, ich war am so und so vielten zwei Bauernortsgruppen 13 und 13a und so ist das alles kodiert. Da gibt es dann eben noch das Codeblatt, was diese Sache ja dann auflöst. Wer war denn 13 und wer war 14? Und das haben wir dann wieder zusammengebastelt und dann mal hier aufgedröselt und dann kann man das dann praktisch in der Reinschrift lesen. Nach dem Krieg waren viele der Spanienkämpfer, die tatsächlich überlebt haben. August Dürr hat auch überlebt. Er sollte noch angeklagt werden wegen Hochverrat. Er ist der Gestapo ja auch ausgeliefert worden. War im Gefängnis von Magdeburg. Der wurde von der US-Armee befreit damals. Andere haben auch überlebt. Josef Weiß hat überlebt. Der war ja noch auf dem Todesmarsch, hat es aber tatsächlich auch überlebt. Und den meisten ging es aber gesundheitlich gut. Und die waren alle mehr oder weniger angeschlagen, die überlebt haben. Hier sieht man einen Teil der Freiburger Widerstandskämpfer im Sanatorium in Baden-Baden 1946. Der Emil Seher, der Adolf Keller, der Erich Huske, Elfriede Huske und Jakob Treffeisen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Namen, die ich am Anfang mal gezeigt haben, da waren die auch alle mit drunter. Der Zusammenhalt derer, die nachher in der BRD noch waren, der ist im Wesentlichen dann über die Organisation hergestellt worden, die sich auch noch um die Verfolgten des Nazireges gekümmert haben, hauptsächlich die VVN, die später ja dann VVN-BDA wurde. Herr August Stöhr war da auch mit dabei. Hier sieht man das Buch, was er bekommen hat, zu seinem im Oktober 1958, zu seinem 70. Geburtstag. Mit einer Widmung von der VVN. August Stöhr ist in Kulna begraben und es ist auch wieder sowas. Es gab vor kurzem einen Bericht,
vor einem Jahr war das ungefähr, hat die Spanische Zeitung über den Spanischen Bürgerkrieg berichtet. Der Redakteur oder der Journalist, der das verfasst hat, ist mehr oder weniger auf uns gestoßen, hat uns gefragt, wen kann man denn da erwähnen und so, und ein bisschen was erzählt vom Spanischen Bürgerkrieg, auch über die Interbrigadisten, die dann später eher in der BRD als Volksverräter behandelt worden sind, denn als Widerstandskämpfer, er hat das auch geschrieben. Und der Urenkel vom August Stöhr hat es gelesen. Und dann hat er sich an uns gewandt und hat gesagt, ja, das ist jetzt halt so, dass der August seit über 25 Jahren jetzt tot ist und begraben und das Grab soll jetzt aufgelöst werden. Und dann haben wir uns mal ein bisschen erkundigt, ob das denn nicht in irgendeiner Form erhalten werden kann. Der hat auch mit der Stadt Waldkirch geredet, im Stadtarchiv. Und dann ist uns gesagt worden, wenn es historische Persönlichkeiten gibt, die doch was darstellen, dann kann man einen Antrag stellen auf Erhaltung der Grabstätte. Das haben wir gemacht. Und unglaublich, der Gemeinderat hat es durchgewunken. Das heißt, dieser Grabstein wird jetzt irgendwann vor dem Waldkirchner oder Kölnauer Friedhof stehen. Und in dem Moment, wo das passiert, werden wir eine Einweihungsfehde machen. Ich kann mich nicht so sehen. Ich bin sicher, der August Stöhr, der wird sich tierisch über sowas aufregen. Der hätte sowas gar nicht gewollt, dass irgendwie da so eine Art Ehrung stattfindet. Der hat sich die ganze Zeit über als Kämpfer gesehen. Da muss er durch, ja. Und ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch mal am Ende dieser vielen Informationen mit allem drum und dran. Ich hoffe mal, aber ich bin zu sehr verwirrt. Es war wahrscheinlich doch vieles, aber ich hoffe, dass er vielleicht doch jetzt eigentlich ein bisschen auch versteht, was man für eine Interesse an so einer Geschichte haben kann.
Ihr hörtet den Vortrag von Südbaden nach Spanien, Widerstand aus der Region. Es sprachen Dirk Metzler und Armin Bannwart vom Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte. Der Vortrag fand am 12. Mai 2018 auf Einladung von Radio Dreieckland im Rahmen der Ausstellung Banditi e Ribelli, die italienische Resistenza 1943 bis 1945 statt. Talk about my future.
about my future. Talk about my future. Talk about my future. I know you'd love to.
about my future. I know you'd like to have talk about my future.